verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 5. Mai 2005 ist Werner Levin. Immer am ersten Donnerstag im Monat für Sie die Esperanto-Welle über MB Radio Press 88,0.
Liebe Hörerinnen und Hörer in Neubrandenburg und Umgebung, wir begrüßen Sie recht herzlich aus dem Studio 5 von MB Radio Treff 88,0. Wir sind die Redaktionsgruppe des Esperanto-Vereins Neubrandenburg, Esperanto Welle. Und im Studio sind heute René Schiedet, Werner Pfennig und Werner Levin. René macht heute wieder die Technik und wir beide, nicht? Wir werden uns...
Ja, wir beide, liebe Hörerinnen und Hörer, wir beide machen dann den Inhalt, hauptsächlich zumindest.
Bemühen wir uns, Ihnen einige Informationen und Berichte zu nahe zu bringen.
Ja, hier ist also Ondo Esperanto, die Esperanto-Welle des Esperanto-Vereins Neubrandenburg.
Und um welche Themen geht es heute, Werner?
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, es geht heute um das Thema Esperanto-Verein Neubrandenburg. Da werden wir uns unterhalten, was wir vor einer Woche gemacht haben am 27.04. Dann werden wir andeuten, welche Treffen noch in diesem Jahr stattfinden des Esperanto-Vereins. Dann werden wir berichten über die Historikerkommission, die die DDR-Bewegung aufarbeitet im Esperanto. Dann, was hat der Papst, der neue deutsche Papst, mit Esperanto zu tun? Als nächstes wird sein ein Vorbericht über den 82. Deutschen Esperanto-Kongress in Hessen, in Bad König. Dann einige Neuigkeiten aus Esperanto-Zeitschriften. Dann zum Thema, was gar nicht Esperanto ist, sondern die Deutschen und ihre Sprache, also unsere eigene Sprache. Und wir werden einen kleinen Kursus machen, zum Beispiel, welche Wortarten gibt es im Esperanto und wie erkennt man sie. Ja, und dann Neuigkeiten und auch wieder eine Enthüllung. Wir werden ja in jedem unserer Programme eine schwerwiegende Enthüllung bekannt geben. Ja. Und da hoffen wir, dass Sie mit uns gespannt bis zum Schluss durchhalten.
Ja.
Soweit im
Telefon. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich musste inzwischen erst das Fenster schließen, das haben wir zuerst vergessen. Vielleicht haben Sie die Hintergrundgeräusche gehört oder auch nicht. Aber kommen wir mal zum Ersten. Werner, ich hatte ja den letzten Termin versäumt, unser Vereinstreffen, und weiß nicht, was da passiert. Das kannst du mal kurz wiederholen, was ihr da so gemacht habt.
Ja, vorige Woche, das war also am 27.04. waren wir im Wickhaus der Europa-Union. Das ist dort gegenüber vom Rathaus. Ein wunderschönes Wickhaus, wie alle ja da, die in unserer Stadt sind. Wir haben da ein Programm gehabt, das natürlich ungezwungen und recht gemütlich ist, aber auch ernsthaft. Zum Beispiel haben wir berichtet über die Grüße aus Polen zur Wahl des neuen deutschen Papstes. Na, deutscher Papst, er ist ja der Papst aller frommen Katholiken, aber er ist nämlich unter Frage, da kommt noch was, ja. Dann über die Vorbereitung zum 82. Deutschen Esperanto-Kongress, da ging es um technische Dinge, wie wir dort gefahren werden und so weiter. Dann 100 Jahre Esperanto in Mecklenburg-Vorpommern, wir werden noch in diesem Jahr dieses Fest begehen in Schwerin, im Hotel Intercity, am Bahnhof in Schwerin, im Juni. Und dann haben wir eine Zeitungsschau gemacht, das ist so üblich, dass jeder oder viele von uns einiges aus den Esperanto-Zeitungen vortragen. Und dann wird natürlich erzählt und erzählt, was jeder für Heldentaten so vollbracht hat. Das war so stichpunktartig. Ja, wir haben natürlich auch einen Kursus, wir machen da auch immer ein bisschen Esperanto und Grammatik. Und auch das gehört dazu, dass wir weiterbilden. Ja,
und es wurde sehr viel Esperanto gesprochen. Ja, dann könnten wir vor unserer ersten Zwischenmusik nochmal ein paar Termine nennen von unserem nächsten Treffen.
Die nächsten Treffen unseres Vereins werden dann sein am 24. Unseres Vereins am 24. Mai in Neubrandenburg. Am 25. Juni werden wir alle gemeinsam nach Schwerin fahren. Da findet nämlich die besagte Feier zum 100. Geburtstag des Esperanto in unserem Bundesland statt. Im Juli fährt unsere Truppe wieder über Land und dieses Mal werden wir unser 28. Esperanto-Zeltlager besuchen in der Nähe von Feldberg. Im August, am 20. August, ist in Pragsdorf, das ist in der Nähe von Neubrandenburg, das Esperanto-Gartenfest.
Oh,
da gibt es nicht nur zu essen und nicht nur zu trinken, sondern dort werden auch Gartengeräte, Gartentechniken, Früchte, Pflanzen und so weiter vorgestellt, in Esperanto natürlich, die mit dem Garten zu tun haben, sodass man auch mal direkt zum Anfassen Dinge sieht, die man nicht alle Tage im Esperanto praktiziert.
Na, in Pragsdorf gibt es da einen Esperanto-Garten?
Ja, ja, da gibt es einen Esperanto-Garten, schon traditionell. Ich weiß nicht wie viel, aber wir haben da bestimmt schon, sagen wir mal, 6, 7 Esperanto-Feste gefeiert. Ja, und das geht auch weiter im August. Ja, das war August der Pragsdorf. Dann werden wir wieder im September in der Brandenburg ein Vereinstreffen haben. Im Oktober unser Wochenendseminar, übrigens das 40. in der Reihe, die magische Zahl 40. Das ist also dann ein Wochenendseminar Oktober. Im November sind wir dann auch 23. November Vereinstreffen, wahrscheinlich in der Brandenburg. Und am 10.12., das ist dann der Schluss unserer Vereinstreffen, fahren wir gemeinschaftlich wieder nach Güstrow. Wieder deswegen, weil wir da schon öfter waren und werden ein Samenhoffest feiern.
Ja, das waren mal unsere Termine und was wir so in diesem Jahr vorhaben als Verein in Brandenburg und Umgebung. Und René, wie heißt denn deine erste Zwischenmusik? Oder unsere?
Moment, da muss ich jetzt mal gucken.
Ach so.
Die ist von der CD Persona Corvus et die Simple, es sind leicht so leicht sein. Der Titel mit dem. Der Titel. Ja. Heißt genauso wie die CD. Und dann fangen wir mal an mit dem Titel, ne?
Ja, liebe Hörer, hier ist wieder die Esperanto-Welle, Ondo Esperanto. Werner, sage mal, DDR-Geschichte, wollen wir nicht endlich die Geschichte der DDR zu den Akten legen? Warum um alles in der Welt beschäftigen sich Esperanto-Freunde immer noch mit der Geschichte der DDR?
Ja, dieser Zeitpunkt, wo wir das alles zu den Akten legen, der ist schon in Sicht. Aber eine Gruppe von Esperanto-Freunden, meist ältere, die in der DDR damals sehr aktiv waren, die haben sich mal vor einigen Jahren oder sozusagen vor elf Jahren zusammengetan, um mal zusammenzutragen, etwas über die Tätigkeit der vielen Esperanto-Freunde in den DDR damals. Und deshalb weil ja man ja irgendwann einmal nicht mehr da ist, sozusagen diese Generation mal ausstirbt und das, was damals alles so passiert ist, wirklich mal nach den Erkenntnissen und nach dem Wissen unserer Esperanto-Freunde in dieser Runde mal zusammengetragen werden soll. Das ist eigentlich das Ziel und das Ziel ist auch fast erreicht, denn wir haben schon, um mal sozusagen, so, wir wissen das nicht genau, aber 70 bis 80 kleine oder größere, wie soll man dazu sagen, Hefte zusammen.
Ja, sind kleine Bücher eigentlich.
Kleine Bücher zusammengetragen.
Ach, vier Formate, ist
aus der Sicht der verschiedenen Esperanto-Freunde und aus der Sicht der verschiedenen damaligen DDR-Bezirke. Und Werner, du kannst vielleicht auch noch mal ein bisschen ergänzen, was ich noch nicht gesagt habe.
Ursprünglich wollten wir diese alten Herrschaften, nicht, die sind ja schon was an die 60 ran, also ganz alte Schnappis, die sind also dort, weil sie Ahnung haben, weil sie die Bewegung mitgemacht haben, weil sie mit beiden Füßen auf der Erde stehen und standen. Naja, da gibt es also Selbstbiografien. Mein Leben mit Esperanto. Oder Briefmarken und Esperanto in der DDR. Es gab nur eine einzige offizielle Briefmarke für Esperanto, aber es gab jede Menge Stempel und Ganzheitssachen und so weiter. Das wäre, ist also ein Thema, das einer abgehandelt hat. Oder in diesen verschiedenen Bezirken der DDR, wir hatten ja 16 zur Erinnerung für unsere jüngeren Hörer, 16 Bezirke, und die haben natürlich, so gut es geht, ihre eigenen, wie soll ich sagen, Geschichten aufgeschrieben, ganz verschieden geordnet, es gibt hier kein System, dass also jeder Bezirk über das und das berichtet hat, sondern das wird alles den Autoren überlassen, aber das ist deswegen nicht weniger kompliziert. Es gibt einen Nachweis, welche Editionen hat es gegeben in Esperanto zur DDR-Zeit, was für Literatur, für schöngeistige Literatur, was für Lehrbücher, was für Wörterbücher, was für wissenschaftliche
Werke. Ja, wie haben die Jugendlichen gearbeitet?
Wie hat die Jugend gearbeitet? Die Analyse unserer politischen Tätigkeit,
heißes
Eisen eigentlich. Oder einer hat von uns alle zentralen Seminare, wir hatten ja am Kulturbund, waren wir ja verankert, den gibt es glücklicherweise immer noch, und wir hatten ein Schulungsheim bei Berlin, Bazzaro, und die haben, oder dort haben wir zentrale Schulungen durchgeführt für die Basisgruppen, für die Kursusleiter, für die Leute, die Esperanto-Gruppen leiten, für die Jugendlichen und so weiter. Diese Seminare wurden mal zusammengestellt. Hochinteressant, welche Themen dort abgehandelt worden sind. Also alles das ist aufgelistet und registriert. Und ich glaube, Werner sagte das schon, es sind über 80 Titel erschienen. Das sind also A4-Bücher, die natürlich eine sehr geringe Auflage haben, aber sie sind dort. Sie werden auch offiziell archiviert in den großen Esperanto-Bibliotheken der Welt, dass man das nachlesen kann. Und natürlich auch in diesem Bundesarchiv, über das noch zu reden ist.
Und damals, wie heute, waren wir eigentlich in dieser Beziehung gut organisiert, kann man sagen. Wir haben das verstanden, alles gemeinsam zu klären. Und das machen wir heute auch wieder. Und die Leitung dieser Gruppe, die wir jetzt noch gerade in ihren letzten Zügen sozusagen ist, die hat, das ist natürlich nicht negativ gemeint, sondern wir haben bald alles zusammengetragen, was wir so wissen. Diese Leitung hatte Dr. Detlef Lanke, das ist ein sehr anerkannter, wie heißt es?
International anerkannter Esperantologe, Interlinguist. Der letzte Züge, Werner, das müssen wir den Hörern noch sagen.
Naja, wir sind, ja
mit wir sind in den letzten Zügen, dass das Buch nun endlich erscheinen soll, aus diesem riesigen Material.
Und das ist natürlich eine Frage.
Und nun geht es erst richtig los eigentlich.
Ja. Das ist aber dann auch sehr eine sehr aufwendige organisatorische Arbeit. Die Materialien liegen jedenfalls schon vor.
Und das Schwierige ist jetzt, das geht jedem, der eine Diplomarbeit oder sowas schreibt, das Schwierige ist, so wenig daraus zu nehmen und nicht die Masse daraus zu nehmen.
Ja, in diesem Zusammenhang erarbeiten wir ja sozusagen auch Materialien für Archive. Und da möchten wir nochmal darauf hinweisen, falls es jemand interessiert, es gibt ein Bundesarchiv der Bundesrepublik Deutschland. Und in diesem Bundesarchiv gibt es einen Bereich, der heißt SAPMO. Und das ist sehr interessant für Leute, die sich für die Geschichte der Massenorganisationen und Parteien der DDR-Zeit interessieren. Denn das heißt ja Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen der DDR. Abgekürzt SAPMO. Und das findet man auch irgendwo im Internet. unter www.bundesarchiv.de, unter diversen Schrägstrichen findet man das Archiv. Und alle diejenigen, die an irgendeiner Vergangenheit oder an solchen Geschichten arbeiten möchten, können sich dort auch Material bestellen.
Das war es erstmal. Und das Schöne, liebe Hörer, das muss unbedingt noch gesagt werden, wir waren erst zögerlich, als das hieß, das kommt dort ins Bundesarchiv. Da haben wir gedacht, da kommt keiner ran und da weiß, was sie damit machen. Nein, inzwischen sind wir anderer Meinung, haben auch einen guten Draht dort zu den Profis, die da arbeiten.
Ja.
Das ist ein Segen, weil unser Material jetzt professionell aufgearbeitet wird, zugriffsfähig ist, kategorisiert ist, im Netz ist, man kann das also abfragen zu verschiedenen Themen. Und wir sind jetzt sogar so weit, dass wir alle zentralen Dokumente, die noch in privater Hand waren, denn die DDR ist ja so überraschend zusammengebrochen, wir haben gar nicht so schnell gucken können, wie das alles da passierte, wohin alle mit den Dokumenten. Und leider sind auch viele schon verloren gegangen, weil das in individueller Hände sich befindet und dann stirbt man leider auch und dann werfen die Erben alles weg.
Mhm.
Und das ist also dort gut aufgehoben und wird aufbereitet. Das ist interessant. Ja, nun aber genug zu diesem verstaubten Archiv, Werner.
Gut.
Was ist unser nächster Punkt?
Ja, ich habe das, kannst du mir vielleicht beantworten. Wir haben ja öfter darüber berichtet, dass Papst Johannes Paul II. Sehr gut Esperanto sprach und auch seinen Segen, den er mehrmals jährlich erteilt hat, auch in Esperanto gesprochen hat.
Ja, den Stadt und den Erdkreis.
Ja, wie wird das nun mit dem neuen Papst oder mit dem jetzigen Papst sein? Was meinst du, ob der dazu irgendwie einen Draht hat oder nicht? Hast du da irgendwie
Erkenntnisse? Ja, ich setze mal voraus, dass unsere Hörer viele Dinge im Fernsehen gesehen haben des neuen Papstes. Und da wurde sehr viel Latein gesprochen und da wurde auch sehr viel Italienisch gesprochen. Und da haben wir also gemerkt, dass der Papst von heute, der Benedikt XVI., sehr gut Latein und sehr gut Italienisch spricht und das dürfte für ihn, wenn er Esperanto nicht kann, dürfte für ihn kein Problem sein, zumindest die Segensworte zu sprechen, denn der alte Papst, der verstorbene Papst, hat auch bei den Audienzen, diese Massenaudienzen, die dann sind, dann auch die Leute in Esperanto fließend begrüßt. Man wusste also, dass er fließend Esperanto.
Ja, ich habe ja das auch das Bild schon in den Zeitschriften gesehen, wie dann Esperanto-Freunde und die Christen, die dann bei anwesend waren auf dem Petersplatz.
Ne? Die haben dann die Schilder auch Esperanto ganz groß.
Ja, die eben dann auch
mehrere
haben
mit
Einzelbuchstabenschildern zum Esperanto-Verein. Und der Papst wusste auch ganz genau, Johannes Paul, wie weit diese Sprache verbreitet ist.
Das wusste er sehr gut. Ja, und wenn wir uns so über den Papst und sein Esperanto freuen, es war natürlich auch eine Freude, das alles jetzt bei der neuen Papst mit anzuschauen. Und Atheisten, hartgesottene Atheisten haben sich das angesehen, denn es ist eine schöne Angelegenheit. Und die Botschaft, die die Kirche und die Kirchen zu sagen haben, die, denke ich, sind ja auch nicht schlecht.
Nein, ja, sind auch nicht schlecht.
Aber die Polen haben uns gratuliert, das will ich auch sagen.
Ich habe selber diese Sache mit der Betonung, dass der Papst ein deutscher Papst ist und so, das ist mir nicht so sympathisch.
Nein, mir auch nicht.
Ist für alle Christen da.
Er ist jetzt für alle Menschen da.
Muss unabhängig sein, das ist er ja auch.
Für alle Christen,
aber
für alle
Katholiken. Natürlich sind einige stolz darauf. Ich kann das aber nicht so empfinden. Gut.
Das ist aber die deutsche Sache und warum sollen wir nicht ehren, dass er aus Bayern kommt. Und wenn wir alle sehr fleißig sind, vielleicht haben wir dann irgendwann mal einen evangelischen Papst.
Wir haben genug geplappert, René. Sag mal bitte die nächste Musik an.
Ja, dann sag ich mal die nächste Musik an. Die ist dann nochmal von der CD Mondo au Mi. Welt oder ich?
Yeah.
Hörerinnen und Hörer, bei Esperantowelle auf NB Radio Treff 88,0 kommen wir mal wieder zu einem Thema in Deutschland. Hier steht so schön 82. Deck in Bad König. Was soll das bedeuten, Werner?
Ja, das ist eine Abkürzung. Die sehen ja die Hörer nicht. Deutscher Esperanto-Kongress wird in unseren Fachkreisen mit DAK abgekürzt, mit DAK. Und der 82. in der Reihe. Da fehlen die beiden Weltkriege dazwischen, weil, das weiß René sehr gut, nächstes Jahr ist schon 100 Jahre Deutscher Esperanto-Bund. Das ist also die Organisation der Esperanto-Freunde. Damit werden wir aber dann uns noch später beschäftigen. Der 82. Deutsche Esperanto-Kongress findet also jetzt statt, zurzeit praktisch. Und zwar in Bad König, das ist südlich von Frankfurt am Main im Westen. Und aus unserem Verein werden 8 Personen teilnehmen.
Das südlich von Frankfurt ist? Ich dachte, das sollte mehr in der Mitte Deutschlands werden.
Ja,
werden
Frankfurt aber, ist ja na ja, das Zentrum von Deutschland.
Oh ja, aha, aha.
Und wäre fast Hauptstadt geworden. Aber Adenauer, der mochte so gerne Bonn, sonst wäre ja Frankfurt das geworden.
Na ja.
Aber nun haben wir jetzt ja die Hauptstadt Berlin.
Gut. So.
Ja, und das ist also der besagte Deutsche Esperanto-Kongress, der findet statt und hat wieder, also es ist ein kleines Festival der deutschen Esperanto-Kultur. Du weißt ja, das Wort Deutsch ist jetzt nicht, wir müssen uns dauernd entschuldigen, dass wir Deutsche sind und dass wir unsere Kultur und unsere Geschichte und unsere Sprache pflegen, aber das ist nun mal so. Germana Esperanto-Kongresso heißt das auf Esperanto und da werden folgende wichtige Personen erscheinen. Einmal der Nobelpreisträger Professor Reinhard Selten, der hat also den Nobelpreis bekommen, ist ein begeisterter Esperanto-Freund schon seit Jahrzehnten. Dann Herbert Meyer vom Esperanto-Museum Wien in Österreich. Dort an, ja, vor Hof oder wie das da heißt, haben wir einen Esperanto-Fach in der großen Bibliothek in Wien. Und da ist der Direktor dort des Esperanto-Museums. Das ist also eigentlich eine Bibliothek.
Ja, ja, ich habe das mal im Netz gefunden und war sehr überrascht über diesen Esperanto-Teil, Esperanto-Museum innerhalb der österreichischen Nationalbibliothek ist das.
Ja, mhm. Und liebe Hörer, gehen Sie da mal rein. Über esperanto.de finden Sie auch den Zugang zu Österreich und den Zugang zum Esperanto-Museum. Das ist ganz toll.
Ihr beide habt doch gar nicht erwähnt, welches Thema der Kongress dieses Jahr hat.
Na, sagst du uns doch das mal.
Ich weiß das jetzt nicht.
Ach, du weißt.
Ja, jeder Kongress hat ein Thema und der René hat uns hier aufs Kreuz gelegt. Ich muss das mal suchen. Das wird ja immer festgelegt. Jedenfalls ist dort ein Thema und wir werden das suchen und nachher mal sagen. Ich finde das jetzt nicht so schnell. Wir können jetzt aber keine Pause
machen. Nein, nein. Die haben wir also nicht sofort gefunden.
Gut. Haben wir nicht gefunden. Aber die Themen werden immer so für ein Jahr festgelegt, wenn ein wichtiges, großes kulturelles Ereignis stattfindet. So. Ja, und wer kommt denn noch? Als dritter der wichtigen ist Herr Alexander Korjenkov. Der kommt aus Königsberg. Das gehört ja zu Russland, aus Ostpreußen. Und der ist Redakteur, Chefredakteur einer Esperanto-Zeitschrift. Die nennt sich so ähnlich wie unsere Sendung hier, Ondo Esperanto, und die nennt sich Ondo Esperanto, glaube ich, oder Ondo de Esperanto. Aber wir sind keine Konkurrenten. So, dann wird noch eine Menge Kultur, es wird ein Theaterstück geboten, es werden Stadtrundgänge, es werden Gänge, es werden andere Sachen vorgeführt, sodass das also über die Zeit eine sehr interessante und vielseitige Angelegenheit ist. Also der Esperanto-Kongress der Deutschen ist immer ein großes Ereignis. Es findet zum großen Teil in Esperanto statt.
Ja, ich habe eben nochmal hier die Aufforderung, jetzt sich zum Kongress anmelden, durchgelesen. Aber leider steht unter dem Programm auch das Kongressthema nicht. Vielleicht hat man es doch mal vergessen.
Das nein, ist nicht ein Thema, wir haben das bloß jetzt unseren Hörern nicht.
Ja.
Aber in Nordbrandenburg zum Beispiel im vergangenen Jahr hieß das der Titel Esperanto. Pommern, die Brücke zwischen Deutschen und Polen, weil da ging die EU mit den Polen zugange und das Land Pommern ist ja geteilt zwischen beiden Völkern und Pommern soll eine Brücke sein zwischen uns und uns auch verständigen und so etwa ein Thema wird das in diesem Jahr auch sein. Ja, René, Musik ist noch nicht dran, ne?
Nee, einmal könnte ich noch einen meiner Neuigkeiten hier aus einer Zeitschrift mal berichten. Vor einigen Wochen hatte ich mal eine Zeitung im Kasten, Briefkasten, die ich nicht kannte, die ich nicht bestellt hatte und ich wusste gar nicht, woher sie kommt. Die hieß nämlich La Ondo 2005 Nummer 2. Der Esperanto Internacia Sendependa Magazino en Esperanto. Also internationales Magazin, unabhängig in Esperanto. Aber ein Tag später kriegte ich dann einen Anruf von André Lange, der sagt, der hat auch Verbindungen nach dem ehemaligen Ostpreußen, heutigen Gebiet Kaliningrad. Und sagte, man hat mir eine Zeitung mitgeschickt, aber die kann ich ja nicht lesen, ich habe sie dir in.
Ah, das ist interessant.
Ja, in den Briefkasten gesteckt. Und aus dieser Zeitschrift möchte ich mal drei Sachen mit vortragen. Als erstes, noch vor der Musik, lag ein loser Zettel in dieser Zeitschrift. Und da steht oben drüber, Königsberger, Kaliningrado, 720 Jahre. Da steht also drüber Königsberg-Kaliningrad 750 Jahre. Und hier geht es darum, dass beim 90. Weltkongress des Esperanto, der in Litauen stattfindet,
in Vilnius, ja,
einen Nachkongress gibt. Liebe Hörer und Hörer, Sie haben sicher auch bei unseren Sendungen aus dem vergangenen Jahr mitgekriegt, wir haben ja auch einen deutschen Kongress hier gehabt und da gab es einen Nachkongress in Stralsund, den hat Gunter Ewert organisiert. Beim Weltkongress ist es auch so, da haben die Freunde in Esperanto-Freunde in Vilnius einen Nachkongress organisiert und im Rahmen einer Exkursion bei diesem Nachkongress hat man die Möglichkeit, den östlichen Teil von Russland zu besuchen, nämlich das Gebiet Kaliningrad, früher Königsberg.
Den westlichsten Teil von Russland.
Ja. Den westlichsten, ja. Den äußersten westlichen Teil. Dieser ist ja seit dem 1. Mai des vergangenen Jahres eine Enklave in der Europäischen Union, weil er keine direkte Verbindung mehr hat zu seinem Mutterland. Nun, die Touristen, die kommen immer mehr, werden immer mehr angelockt in dieses Gebiet durch die sehr reiche Geschichte des ehemaligen Ostpreußen, durch das milde Klima, schreibt man hier, durch das Meer mit Badeorten und durch die einzigartigen Naturschönheiten, den Naturpark auf der Kurischen Nerok.
Ja, interessanterweise, das können die Hörer nicht wissen, diese Esperanto-Freunde des Esperanto-Vereins Königsberg haben sicherheitshalber, damit alle Leute wissen, wo das ist, die Städte, die dort zu besuchen sind, gleich mal in Deutsch geschrieben.
Ja.
Aber mit Esperanto-Buchstaben, deswegen King.
Nee, das müsste eigentlich.
Na, da,
du kommst es nicht eigentlich aus Vilnius?
Nein, das ist von Ostpreußen.
Ah, gut. Haben die selber, ja. Gut.
Ja.
Also, wenn man nun von Litauen nach Kaliningrad reist, in die russische Region, dann kommt man durch eine sehr schöne Gegend, nämlich durch Tilsit. Das ist hier noch aufgeführt, für die, die es kennen oder auch nicht kennen. Das ist ein sehr berühmter Ort in der deutschen Geschichte, nämlich damals ging es dort um Friedensverhandlungen zwischen Russland, Preußen und Frankreich im Jahr 1807.
Doch, schon lange her.
Ja, ja. Also einen Tag hat man vorgesehen, um mit Königsberg bzw. Kaliningrad bekannt zu werden. Diese Stadt wurde eben vor 750 Jahren gegründet, nämlich 1255. An diese Epoche erinnert heute noch die große Kathedrale, die ja wieder aufgebaut wird. Ne?
Der Dom von Königsberg, ja, auf der Schlossinsel.
Ja, ja. Und neben den Mauern dieser Kathedrale gibt es ein berühmtes Grab, nämlich das des Philosophen Kant. Im 19. Jahrhundert, das wundert mich so ein bisschen, dass das erst im 19. Jahrhundert war, steht hier, ist ein Verteidigungsring um die Stadt gebaut mit Wällen und 15 Fuortoi. Das habe ich nicht verstanden. Was sind Fuortoi?
Das sind Bastionen.
Ach, Bastionen.
Praktisch kleine Burgen.
Ja, wo Geschütze stehen.
Ja, unterirdisch verbunden. Und eben in damaligen technischen Zeit entsprechend war das eben.
Gut. Das sind also die Bastionen in diesem Verteidigungsring. Und interessant sind davon einige von diesen Toren in der Stadtbefestigung und von diesen Bastionen, weil jetzt in ihnen sich Museen und Cafés befinden. Es gibt auch eine Freiluftausstellung in der fünften Bastion, die erzählt etwas über den Sturm auf Königsberg 1945. Und als letztes noch ein Museum, ein sehr schönes Museum, nämlich das Museum der Sonnensteine des Bernsteins. Dort kann man viel über den Bernstein erfahren. Man sieht mehr als 6.000 Objekte, bearbeitete und unbearbeitete des schönen Natursteins, könnte man sagen. Und das ist mal ein Hinweis auf eine Exkursion vom nach dem Kongress in Vilnius, eine Exkursion nach Kaliningrad, Königsberg. So, René, jetzt könnten wir mal wieder eine Musik gebrauchen, aber vorher sage ich noch mal kurz an, liebe Hörerinnen und Hörer, auf NB Radio Treff 88,0 hören Sie eine Direktsendung am 5.5. von der Redaktionsgruppe Esperanto Welle. Wir sind vom Esperanto Verein in Brandenburg und warten auf die nächste Musik.
Ja, die nächste Musik heißt Transparent.
Sorrento ist ein schnell fließender Bach.
Ah ja.
Über einen schnell fließenden Bach.
So, dann spielen wir jetzt mal eine Runde.
Wir haben ja gesprochen lang und breit über eine Reise als Nachkongress zum Gebiet Königsberg. Na, was ist denn nun eigentlich mit dem Esperanto-Weltkongress? Du sagtest, der ist in Vilnius. Was um alles in der Welt wird dort eigentlich gemacht?
Ja, über den Kongress selbst.
Oder was drumherum so ein.
Ja, kann ich selbst nicht so viel sagen. Ich habe noch nie an einem Weltkongress teilgenommen, aber ich weiß es ja von dir, dass es nicht so sehr ein Kongress ist, sondern ein riesiges Treffen Esperanto-Freunde aus der ganzen Welt, die sich wieder treffen, die ihre Kulturen vorstellen, über alle möglichen Fragen diskutieren, neue Freunde suchen, alte Verlierer finden und so weiter und so weiter.
Ganz genau.
Ja.
Ein Festival.
Ja, ich habe aber in dieser Zeitschrift, die ich schon erwähnte, die ich vorher nicht kannte, nämlich La Onda, die Welle, ein unabhängiges Magazin. Nee, die kommt aus Litauen. Ne? Moment mal.
Na, das ist doch nicht möglich. Litauen heißt anders.
Ach nee.
Marcello.
Die kommt aus Kaliningrad, richtig. Und die erzählt, dass nicht nur der Kongress stattfindet, sondern dass im Vorfeld doch einige viele kleine Sachen passiert sind, Aktivitäten in Richtung Esperanto. Zum Beispiel, wie das schon bekannt ist von anderen Bereichen, werden spezielle Briefmarken herausgegeben, die auch sich auf den Kongress beziehen.
Na, da werden die Philatelisten sich freuen.
Na klar, da gibt es direkt in dem Kongressio, also in dem Kongressort, gibt es ein provisorisches Postamt. Da kann man diese Briefmarken kaufen, da kann man sie sich stempeln lassen. Da kann man auch sogenannte Ganzsachen kaufen, Umschläge mit bestimmten Motiven aus der dortigen Region und so weiter. Außerdem hat man zum Teil neue oder auch alte Bildkarten, also Postkarten aufgelegt. Vier Stück, zum Beispiel eine über den Dom in Vilnius, eine über das Denkmal des Großfürsten, weiß ich was, aus dem Jahr sowieso, der hieß Gediminas, ja.
Das war ein ganz schöner Fakt, ja. Weil er nicht Christ war, konnte er nicht König werden.
Das war ein großes Fakt. Ja, eine Postkarte über das Schloss in Trakai, eine Postkarte über das Haus von Alexander Silvernick.
Und wer ist denn das nun wieder?
Ja, der Alexander Silvernick ist sozusagen der Schwiegervater von Herrn Samenhof, der ja unsere Sprache sozusagen kreiert hat. Ne?
Ja.
Der Herr Samenhof hat dann irgendwann das Fräulein Silvernick aus Litauen gehandelt. Geheiratet.
Ne? Geheiratet, ja, genau.
Ja. Gut.
Übrigens die Villa oder die kleine Fabrik, in der die Silvernicks was produziert haben, das hat der Staat an den Esperanto-Bund von Litauen vor 10 Jahren geschenkt.
Und das steht ja auch im Text. In diesem alten Silvernick-Haus sitzt jetzt LIT-EA, also der litauische Esperanto-Bund.
Ganz genau.
Ja, ja, das steht hier auch. Und eine Karte von diesem von einem alten Foto von diesem Haus ist ja auch zu sehen. Naja, außerdem hat man gerade zu diesem Zeitpunkt vor dem Kongress den 5. Band eines 20-bändigen universellen Lexikons, sozusagen einer Enzyklopädie, herausgebracht. Und gerade der Band, in dem Evi Esperanto drin ist. Das ist natürlich gezielt so gemacht worden, ne? Zum Kongress den Band erscheinen zu lassen. Die hat dann einen mehrseitigen Artikel über Esperanto. Und dieser Artikel handelt also Esperanto generell und sehr weit auch das Esperanto in Litauen. Ja, weiterhin rund um den Kongress ist dann ein Buch über Orden und Abzeichen erschienen, wo dann auch Esperanto-Symbole drin sind und Esperanto-Abzeichen. Außerdem hat man vor dem Kongress Intensivkurse durchgeführt und der erfolgreichste Kurs war dann im Dezember zu Ende in Kaunas und eine polnische Esperanto-Freundin Eva Bandar hat diesen Kurs geleitet und hat 22 Kursteilnehmer zum erfolgreichen Ende geführt.
Ach, das ist für unsere Verhältnisse sehr viel.
Ja, und das anlässlich alles des Kongresses. Außerdem ist auch im Bereich Bildungs- und Erziehungswesen ein Bulletin herausgegeben worden, eine offizielle Veröffentlichung also, in dem dieser Kongress auch entsprechend mit die Vorbereitung gewürdigt wird. Also rund um den Kongress in Vilnius gibt es einige Aktivitäten. Auch das örtliche nationale Radio, das zweite Programm des Radios, hat hier einen 20-minütigen Bericht gebracht unter dem Titel Das Phänomen Esperanto. Außerdem sind neue Bücher erschienen. Es ist ja bekannt, dass auch viele Werke original in Esperanto hergestellt werden, aber auch viele bekannte Literaturwerke übersetzt werden. Da sind zum Beispiel auch dann 3 Bücher neu erschienen in Esperanto über verschiedene Literaturgebiete aus Litauen. Das war mal ganz kurz einiges am Rande des großen Weltkongresses in Vilnius. Ja, Werner, ich habe eigentlich noch einen Punkt, den wir vielleicht auch mal diskutieren könnten. In dieser Zeitschrift La Ondo, die ich da gefunden habe, war auch wie oft ein etwas kürzer Artikel drin von einem Slatko Tischler aus Slowenien. Der hat sich wieder dafür eingesetzt, dass die Nationalsprachen nicht untergebuttert werden, wie das in Europa gerade läuft. Und hat nämlich, ist immer wieder zu dem Schluss gekommen, natürlich, wenn man Esperanto-Freund ist, kommt man mal wieder auf die Idee, dass man diese Sprache ja als Brückensprache in Europa nutzen kann.
Ja, wir haben da mehrere Tendenzen in Europa und auch weltweit. Und wir können das gleich machen. Ich weiß nicht, wie ich mit der Zeit jetzt stehe.
Ach, ich wollte bloß noch mal sagen, ich habe da mal einen Gedanken dazu, den hat bis jetzt keiner offiziell diskutiert. Sowohl diejenigen, die Befürworter Esperanto als Brückensprache, als auch die Gegner nicht. Ich möchte mal von den Gegnern ausgehen. Die sich dagegen aussprechen und mehr für Englisch sind, die haben eventuell Angst, dass sie durch das Esperanto ihre Arbeit verlieren, wenn sie zu ihrer täglichen Arbeit Englisch gebrauchen. Und die anderen, die hoffen doch, dass Esperanto sich mal durchsetzen wird. Aber beide haben bisher nicht diskutiert, in welcher Zeit würden wir das überhaupt schaffen.
Ich sage ja, diejenigen, die gegen Esperanto sind, die brauchen gar keine Angst haben. Um Esperanto einzuführen, wenn man das wirklich ernsthaft ab sofort machen würde, bevor wir das geschafft haben, sind die Leute schon längst im Rentenalter.
Ja, und das dauert vielleicht 500 Jahre oder so.
Ne? Ja, nee, ich meine, um es überhaupt einzuführen, brauchen wir ungefähr 5 Generationen. Wir müssen ja anfangen, erstmal Lehrer auszubilden, dann die Kinder auszubilden. Diese Kinder müssen so weit ranwachsen, dass sie offiziell Aufgaben übernehmen können.
Ja, also das ist eine interessante Version.
Ja.
Wir sind jetzt einmal so weit, dass wir der EU immer wieder vorschlagen,
ja,
gebt uns doch immer wieder mal eine Chance. Das machen die übrigens auch. Es ist ja nicht so, dass wir nun von Feinden umgeben sind.
Nein.
Aber ich wollte nochmal zurück zu diesen kleinen Nationen und die EU und so weiter.
Ja.
Die EU steht wirklich, das hört sich jetzt so dramatisch an einem Art Scheideweg. Wollen und sollen wir eine Kolonie der USA werden, wenn wir Englisch nehmen, dann ist das so. Dann wird die USA hier sprachlich alles regieren, denn wer die Sprache hat, hat die Macht. Das ist ein altes Sprichwort. Oder aber die Europäer entscheiden sich für eine andere Sprache, von mir aus Französisch. Dann gibt es ja eine Alternative. Es gibt natürlich dann Komplikationen über den Atlantik, aber warum sollen die USA nicht auch mal Französisch lernen? Von Deutsch gar nicht zu reden. Deutsch ist so verhasst und die Deutschen sind ja da wohl auch ein bisschen schizophren. Aber dazu kommen wir noch. Ja, nein, wir verschlagen immer vor, nehmt uns beim Wort. Wir reden so schlau, wir Esperanto-Leute, und wir wollen dies und wir wollen jenes und in diesen Generationen wird das mal was werden. Nein, jetzt und heute und sofort kann man ganz bestimmte Projekte in der EU durchziehen. Und da läuft zum Beispiel eins, ich weiß, unsere polnischen Freunde aus Kreslin, Koszalin sind mit dabei, in Esperanto mit mehreren Ländern, mit Portugal und so weiter. Das nennt sich, glaube ich, Comenius, eine Aktion Comenius. Und das ist der richtige Weg, wo man wissenschaftlich nachweisen kann, was bringt
Esperanto. Ja, ich hatte schon bei uns im Verein bei dem letzten Vortrag gesagt, dass es auch ein anderes Projekt noch läuft und dass diese sich auch Gott sei Dank zusammenfinden und schon gemeinsam arbeiten.
Ja. Und das sind die Ebenen, auf der wir uns jetzt beziehen. Es gibt ja eine andere Aktivität. Da gibt es also Diplomaten, Esperanto-Diplomaten, da sagen, wir müssen auch Esperanto für die Diplomatensprache herausbilden. Jetzt nicht so, dass man immer so lügen kann, ohne dass das einer mag, aber es gibt bestimmte Dinge in der Diplomatie, die eben auch sprachlich sich ständig in Bewegung befinden.
In dem Zusammenhang möchte ich mal abschließend sagen, im Augenblick läuft ja die Sache mit der EU-Verfassung. Und ich bin dafür, dass diese Verfassung jetzt nicht durchkommt. Sie müsste in jedem einzelnen Land mindestens ein halbes Jahr diskutiert werden. Die Gedanken der Bevölkerung müssten damit eingehen, die Meinung. Und da müsste was ganz was anderes rauskommen. Ich nehme ja an, das wird eine riesige Bürokratie, wenn Sie das annehmen.
Ja, das ist nur ein Problem.
Ja,
jetzt kommen wir auch vom Thema ab.
Ja, das abschließen.
Die EU-Verfassung hat ja ein großes Manko. Das ist die Frage, dass man abgelehnt hat zu sagen, dass Europa auf der Basis des jüdisch-christlichen humanistischen Erbes basiert. Und diesen einen Satz, den man mal drin hatte, hat man wieder rausgenommen, damit wir auch muslimische Länder aufnehmen können.
Mhm.
Wir sind also nicht, Europa wird also ein christliches Fundament aufgeben.
Mach mal die nächste Musik, René.
Dann mach ich mal die nächste Musik.
Wir haben nur noch eine Viertelstunde.
Und zwar den Titel Rewoi. Träume. Wir träumen nochmal.
Jetzt haben wir eigentlich schon das. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir machen weiter in unserem Text, in unserem Plan. Nana, du wolltest gerne diese Diskussion noch auf ein bisschen die Deutschen, auf der Basis die Deutschen und ihre Sprache weiter fortsetzen.
Ja, die Deutschen und ihre Sprache. Ganz interessant. Gehen aber doch mal zu den Tschechen. weil das genau das Thema ist.
Aha, da ist dieselbe Frage. Ja, natürlich, eigentlich.
Das ist 110 Jahre her.
Ach so.
Kein Hörer weiß, oder viele wissen nicht, warum gibt es eigentlich die Automarke Škoda? Aus Jungbunzlau, Mladá Boleslav und auch anderen Städten Tschechien. Warum gibt es eigentlich diese Marke Škoda? Schuld daran sind die Deutschen, weil der alte, damals der junge Mensch, ein Vladislav Laurin, ein junger Schlosser, traf einen Klement, einen Buchhandler, und sie wollten oder haben sich ein Fahrrad gekauft und brauchten Ersatzteile, und das Fahrrad wurde hergestellt in Dresden, und dann hat einer von den beiden nach Dresden geschrieben, er braucht bestimmte Ersatzteile. Und nun hat er ein Verbrechen begangen, ein ganz schlimmes Verbrechen. Er hat in Tschechisch nach Dresden geschrieben und die Deutschen haben zurückgeantwortet, also er soll bitte eine richtige Sprache verwenden. Und in welcher Sprache wird nicht geantwortet. Und waren die so böse darüber? Die beiden haben erst eine Fahrradfirma gegründet und dann andere technische Geräte gebaut und kamen dann nach und nach zum Auto. Und deswegen gibt es Škoda. Das war so am Beispiel, weil nämlich hier eine Sprachproblematik anberührt wurde. Das heißt also, die Unterschätzung, man muss dazu sagen, die Tschechen haben über hunderte Jahre, tausend Jahre, gehört nicht zum Großdeutschen, zum Heilig-Römischen Reich deutscher Nation, haben auch ihre Könige gestellt und war den Kaiser, aber sie wollen Tschechen bleiben.
Ja,
und Tschechen sprechen und so weiter. Weil,
da möchte ich mal ganz kurz ergänzen, ich habe dann neulich einen Artikel im Stern gelesen, der sagte, und als die Deutschen die Tschechoslowakei besetzt hatten, da war das ein deutsches Werk, dieses Škoda-Werk, weiß ich, wie das hieß, und sie haben den Ingenieur für das Volkswagenwerk von Škoda gehört. Und sie Škoda baut heute mit die saubersten, wollen wir sagen, technisch einwandfreiesten fast Autos in Europa, die fast an der Spitze stehen von der Qualität her.
Ja, aber das ist nur die Brücke zu unserem Thema, was wir ganz kurz berühren möchten.
Ja.
Die Deutschen und ihre Sprache, was natürlich auch was mit Esperanto zu tun hat. Wir kommen vielleicht dann heute noch dazu, wenn wir die Zeit haben. Warum sprechen die Deutschen nicht mehr Deutsch? Es gibt eine Chefin die ist Präsidentin der Goethe-Institute in der Welt. Die Goethe-Institute hatten mal die Aufgabe, die deutsche Kultur, deutsche Sprache weltweit zu verbreiten, anzubieten, sympathisch zu machen. Und diese Präsidentin, Jutta Limbach, sagt, wir wollen mithilfe der Goethe-Institute lieber Englisch verbreiten. Denn Englisch ist die beste Sprache, die es überhaupt gibt. Und Englisch ist ein Muss. Deutsch kann, aber Englisch muss sein. Und das wäre also viel besser, als würden sie erst Deutsch den Leuten beibringen.
Das kann doch wohl nicht sein.
Das kann so sein, das ist so. Und da gibt es schon ein bisschen Ärger, aber die Wirtschaft steht dahinter, weil dann kann sie die Produkte ja besser verkaufen. Aber es gibt in Deutschland schon ein Aufbegehren durch alle Parteien hindurch. CSU, CDU, SPD, PDS und so weiter, die sich wehren dagegen, dass das Deutsch nach und nach zertrampelt wird. Zertrampelt wird durch dieses dumme Deutsch oder Denglisch mit den englischen Ausdrücken. Und zum anderen, das ist eine neue Tendenz, dass man sagt, die Deutschen mit über 100 Millionen Einwohnern der EU, also Sprechern der EU, das kann doch wohl nicht wahr sein, wir zahlen ein Drittel des Gesamtbudgets und 0,% wird nur Deutsch geschrieben und gesprochen in der EU. Und das ist also Ding. Und nun geben uns Ausländer Mut. Ausländer geben uns Mut und sagen, du sprichst doch endlich mal wieder Deutsch. Und mach doch mal was. Und ein Amerikaner, der hat sich mal mit Deutsch beschäftigt und mit einem mit einer Spezialsprache, einer plattdeutschen Sprache, hat er studiert und promoviert. Und er sagt, ich verstehe euch Deutsche nicht. Warum seid ihr nicht stolz auf eure Geschichte, auf eure Sprache, auf eure Kultur? Er sagt das wörtlich, warum äfft ihr so dümmlich das Amerikanische nach? Er selber USA-Wissenschaftler. Oder Westerwelle, einige von uns kennen ihn ja, Westerwelle, der hat da was in der FDP zu sagen, der wurde eingeladen zu einem Vortrag und hatte übersehen auf der Einladung, das war in der Schweiz, dass Amtssprache dort, die Hauptsprache Deutsch ist und nur Deutsch. In einer Stadt in der Schweiz, in Davos. Und da kam er anmarschiert, weil er nie etwas durchliest, richtig, wahrscheinlich, mit einem englischsprachigen Vortrag und war fix und fertig mit dem Hafen. dass er nicht das auf Englisch bringen durfte, sondern auf Deutsch. Und dann haben denn dagegen protestiert die Angela Merkel, Herr Westerwelle und noch ein Dritter, dagegen protestiert, dass Deutsch als Konferenzsprache angewendet wurde. Und das, liebe Hörer, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Hochrangige deutsche Politiker protestieren öffentlich in der vollen Verantwortung ihrer politischen Aufgabe, protestieren dagegen, dass Deutsch gesprochen wird. Und das ist symptomatisch. Ich will nicht diese drei Personen hier weiter erwähnen, nur vom Fakt her, nicht? Also das ist schizophren, nicht mehr normal. Beispielsweise, es gibt aber auch Tendenzen, die Hoffnung machen, nicht? Man hat mal getestet, wer oder was bedeuten diese englischen Ausdrücke in unserer Sprache. Und dann haben die Engländer und auch die Deutschen das untersucht und haben festgestellt, dass fast alle pseudo-englischen Begriffe entweder erfunden sind von Deutschen, fast alle. Und wenn sie mal richtig sind oder wenn sie mal was Englisches darstellen, werden sie falsch interpretiert. Und aus einem Rucksack wird dann plötzlich ein Leichensack und so weiter. Die Deutschen blamieren sich international fürchterlich und so weiter. Übrigens wird dieses Denglisch auch als dummen Deutsch bezeichnet, weil ein halbwegs intelligenter Deutscher kann fließend Deutsch sprechen.
Ja, oder auch Englisch, ja.
Oder auch Englisch. Gegen nichts gegen das Englische, nicht? Das geht jetzt nur mal um dieses Mischmasch dort. Und wir haben jetzt das Jahr von Schiller, wird hier viel dazu geschrieben. Und Ausländer, ich wollte diese aus Togo, finde ich gar nicht so schnell, haben händeringend die Deutschen gebeten, bitte unterstützt uns doch, wir sind hier an einer Universität, unsere Sprache ist Deutsch. Wir erfahren von euch nur Feindseligkeiten aus Deutschland. Ja, also nur feindseliges Auftreten gegen unsere Kultur, gegen unsere Sprache, nicht durch Fremde, durch uns selbst. Und das finde ich ganz schlimm, aber es gibt hoffnungsvolle neue Tendenzen, die sich unter anderem nicht nur dort, sondern um einen Verein scharen, Verein Deutsche Sprache e.V., und der hier also schon Zehntausende gesammelt hat.
Ja.
Sehr, sehr viele Ausländer.
Ist doch auch ganz gut, dass du das nicht erfindest, denn wir haben nur noch 5 Minuten Zeit, ja, wenn wir noch mal Musik spielen, oder?
Fertig. Ja. Und selbst die Russen, nicht? Die Russen sind traditionell ja den Deutschen sehr zugetan. Also nichts Neues ist nicht erfunden worden durch Schröder und Putin, sondern das hat 1000 Jahre Tradition. Ich will nur so viel sagen, dass sich Ausländer über uns beschweren, dass die offizielle politische Elite, die wirtschaftliche Elite sich nicht deutsch ignorant, sondern feindlich gegenüber gebärden. Aber es gibt hier einen Umschwung. Und der
Vielleicht machst du noch mal 30 Sekunden Musik, René, und dann machen wir noch mal Wort. Wie heißt das noch? Kursor. Wortarten.
Dann mache ich mal 30 Sekunden und zwar Mastroballo. Wer das nicht versteht, der kann ja Esperanto lernen.
Me manda la granda masco balo.
Wir haben nicht mehr allzu viel Zeit, aber trotzdem wollen wir noch etwas direkt mal über Esperanto machen. Wir haben jetzt über Englisch und Deutsch und sonst was gesprochen. Aber wie ist es eigentlich, muss man sagen, mit der Basis im Esperanto? Was gibt es da für Wortarten? Sind die genauso wie bei uns und wie sind sie gekennzeichnet?
Beim Esperanto wurde Folgendes gemacht, liebe Hörer. Man hat zuerst Regeln aufgestellt. Eindeutige, definierte Regeln, die zum Beispiel so lauten: Es darf keine Doppelkonsonanten, keine Doppelvokale werden. Ein Buchstabe darf nur eine einzige Art der Aussprache haben und auch natürlich Schreibweise. Ein Laut, ein Zeichen. Was ich so schnell sage, das sind ja phänomenale Dinge, wenn man das mal umsetzt. Und zum Beispiel jetzt, um auf das Esperanto zu kommen, wurde vorher gesagt, alle Substantive enden auf O, auf O.
Ja, wir haben ja gerade gehört, Maskoballo, ne?
Maskoballo.
Also Maskenball. Zwei Substantive aneinander geklebt.
Ja, man kann im Esperanto werden sehr viele Worte zusammengeklebt.
Ja, ja, im Deutschen ja auch, ja.
Dann haben wir Maskoballo, ach ja, war ja beides ein O.
Und man kann auch sagen Mascaballo.
Man kann auch sagen
Mascaballo, dann haben wir schon das Adjektiv dabei. Ne?
Adjektiv, alle Adjektive im Esperanto werden durch die Endung A gekennzeichnet. Alles, was auf A endet, ist ein Adjektiv. Punkt. Aus. Gehört zum Substantiv, erklärt das Substantiv. Und schon ist das alles erledigt. Alles, was A ist, Substantiv. Alles, was A ist, ein Adjektiv. Die Verben enden im Infinitiv, also in der Nennform, wie man sie in den Wörterbüchern findet, auf I. Wir haben natürlich Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart, Wunschform, aber das Verb ändert sich nicht mit dem Personalpronomen, mit dem persönlichen Fürwort, sondern die Verben bleiben immer gleich. Es gibt also in dem Sinne keine Konjugation mit veränderten Verben, sondern die bleiben immer gleich.
Haben nur eine unterschiedliche Endung dann.
Die haben die Endung, alles was die Zukunft ist, hat also os, mi scribos, ich werde schreiben, mi lernos, ich werde lernen, oder die Vergangenheit auf dies, mi scribis, ich schrieb, mi lernis, ich lernte, oder die Gegenwart, Präsenz, ist dann auf as, mi scribas, mi lernas, und das ist schon das Wichtige. Dann gibt es noch die Befehls- oder Wunschform, das heißt dann scribu, lerno, lerne, schreibe, und dann haben wir noch ein Adverb im Esperanto, das haben die Deutschen fast vergessen, vertüdelt, ist weg. Adverbien erklären ein Verb, gehören zum Verb. Und das endet im Esperanto grundsätzlich auf E. Also rapide curi, schnell laufen. Schnell ist also kein Adjektiv, sondern ein Adverb.
Ja, ich kann nicht sagen, wenn ich schnell laufe, mi curas rapide.
Kann man auch. Man kann die
oder auch rapida, oder nicht?
Nein, das heißt etwas anderes. Aber das würde jetzt zu weit führen.
Ja,
aber
gut.
Ja. Also wenn es auf das Laufen geht, curi, rapide, curi, schnell laufen.
Aber ein schneller Lauf wäre dann rapida.
Rapida, cura. Oh,
ja.
Das ist ja gut. Ein A in, ein Adjektiv will ein Substantiv haben, dann müsste man sagen rapida, cura. Nun haben wir es ja doch durch.
Ja.
Ja. Das sind also die Endungen der Worte, die hat man also festgelegt und stehen und sind fertig.
Wie geht das?
Und damit kann ich schon eine Menge anfangen und habe eine Menge Grammatik erschlagen.
Ja.
Ja, René guckt und schimpft.
Nee, er schimpft nicht. Wir gucken mal auf unsere Uhr. Wir sind jetzt bei 58 Minuten.
Ja.
Wir könnten jetzt so langsam abschließen.
Ja, wir wollten noch eine Erhöhung noch machen.
Ja, machen wir ganz kurz.
Ja, wir 30 haben eine Sensation. Die Leute leben ja Sensationen. Wir
ja.
lieben es. Und das müssen wir auch machen. Also folgende Enthüllung. Es gibt in Neubrandenburg Menschen, die machen Folgendes. Und die erkennen sie auch. Und die kann man auch sich ausfindig machen. Die bieten nämlich Esperanto-Mini-Kurse an. Das heißt also nicht Kurse, wo 20, 30, 100 Menschen in einem Raum sitzen und Esperanto lernen, sondern wo eine oder zwei oder drei zusammen sind und dann Esperanto gelehrt bekommen und Esperanto lernen. Und wer das möchte und wer da Interesse hat, der kann sich bei uns melden über Telefon, Neubrandenburger Telefonbuch, Pfennig oder Levin, oder über unser Esperanto-Netz. Da finden Sie unsere Anschriften unter www.esperanto-nb.de. Da sind wir alle drin.
Und jetzt die Absage, René.
Sie hörten heute unser Sendungsteil Esperanto-Welle. Wiederholung dieser Sendung am 8. Mai 2005 um 11 Uhr. Und unsere nächste Esperanto-Welle ist am 2. Juni 2005 um 18 Uhr. Verantwortlich für diese Sendung Esperanto-Welle am 5. Mai 2005 war Werner Levin.